heiße ich den Sven von Bieberstein Spiele ganz herzlich bei uns am Stand von Brettspiellos willkommen.
Ja, hi Tobi, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, ihr seid seit dem letzten Jahr zum ersten Mal als Verlag aktiv, habt da tatsächlich auch schon zwei Neuheiten präsentiert und ihr habt heute auch wieder zwei Schätzchen aus der gleichen Reihe dabei. Ich würde aber vorschlagen, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
Ja, genau. Also wir sind Bieberstein Spiele. Wir haben letztes Jahr unser Debüt gehabt auf der Spiel in Essen auch mit unseren damaligen Neuheiten 1980 Sixtinische Kapelle und 1998 ISS. Und dieses Jahr haben wir dann sozusagen das einjährige Verlagsjubiläum auf der Spiel und das feiern wir mit unseren beiden Neuheiten 1906 San Francisco und 1923 Cotton Club.
Ja, und wenn man die anderen beiden Spiele schon kennt und jetzt eure neuen Neuheiten hier sieht, dann fällt einem auf, es sind handliche kleine Schachteln. Das freut den Sammler und Spieler zu Hause, denn dann kann man ganz viele eurer Spiele tatsächlich auch im Regal lagern.
Ja, das freut auch den Verlag, weil der kann die auch überall ganz einfach mit hinnehmen.
Ja. Und ich bin schon ganz gespannt, ich kenne tatsächlich die ersten beiden Einträge, also die Sixtinische Kapelle und ISS, das sind super Spiele. Ich bin mal ganz gespannt, was ihr hier heute mitgebracht habt. Ihr seht hier auf dem Tisch, wir haben beide Spiele parallel aufgebaut und es ist jede Menge drin. Das ist immer erstaunlich.
Es ist super viel drin, also bei Cotton Club, die Box wird jetzt quasi bis zum Rand gefüllt. Wir hätten, glaube ich, nicht einen von diesen schönen Markern mehr da reinpacken können. Wir nutzen den Platz aus.
Genau, da werden andere dann einfach ein einfaches und vielleicht auch gutes Stichspiel in so eine kleine Box packen. Haben wir hier, ja,
genau, ein
gehobene
riesiges
Kenner, mittlere Kennerspiele. Wie würdet ihr
genau
das einschätzen?
Ja, wir sagen immer so oberer Familienbereich bis Kennerspielbereich. Je nach Spiel, auch ein bisschen je nach Spiel leer, weil man kann natürlich strategisch, taktisch ein bisschen sanfter, seichter spielen oder man kann natürlich auch extrem gut die einzelnen Züge planen und vorausplanen und dann ist man definitiv im Kennerspielbereich.
Okay.
Ein Grund auch, weswegen wir uns für die Spiele und die Reihe auch entschieden hatten, weil die für uns, also die hat uns selbst auch als Vielspieler einfach total abgeholt. Da haben wir uns heimisch gefühlt und ja, deswegen, und wir haben jetzt aber auch auf Veranstaltungen oft Familien, auch gerade ein bisschen jüngere Kinder, da ist dann immer die Skepsis, können die das spielen? Und ich sage, naja, wenn die so ein, zwei Brettspiele kennen, dann die Grundmechaniken sind eigentlich sehr simpel gehalten. Die einzelnen Züge sind kurz, das überfordert nicht. Wenn man da ein, zwei Runden gespielt hat, dann kommt man da super rein.
Ja, also das kann ich auch tatsächlich so unterstreichen. Sixtinische Kapelle ist, glaube ich, so das zugänglichste von euren Vieren. Aber wir wollen jetzt einfach über die aktuellen Neuheiten von euch sprechen. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit 1906 San Francisco an und arbeiten uns dann chronologisch weiter.
Ja.
Worum geht es hier und was machen wir in dem Spiel?
Genau, bei 1906 San Francisco übrigens, weil ich das vorhin schon wieder gehört habe, also die Boxen sind, glaube ich, in echt noch kleiner als in den Videos.
Ja, also leg mal die Hand so als Vergleich daneben.
Genau.
Ja, also sie sind ungefähr eine Handbreit hoch.
Genau. Entschuldigung fürs Sidetracken. Bei 1906 San Francisco geht es um den Wiederaufbau von San Francisco, weil tatsächlich deswegen auch die Jahreszahl auf dem Cover 1906 ein schreckliches Erdbeben größte Teile der Stadt zerstört hat. Hatte auch ein Feuer zur Folge, wo nochmal der Rest quasi abgefackelt ist, der nicht eingestürzt ist. Und wir müssen jetzt als Spieler die Stadt wieder aufbauen.
Gut, also wir haben das Setting. Es ist für ein bis vier Spieler.
Genau, es hat einen sehr schönen Solo-Modus auch dabei.
Ja.
Und in der deutschen Version haben wir exklusiv eine Zweispieler-Variante uns auch ausgedacht, die wir mit in die Regel geschrieben haben, damit es auch zu zweit hat. Und so der kleine Kick gefehlt und jetzt ist er drin.
Okay, was machen wir dann ganz konkret?
Genau, was machen wir? Prinzipiell geht es darum, die Stadt wieder aufzubauen. Also man muss hier dargestellt durch Häuser eben die Grundstücke befüllen. Das Ganze läuft über Aktionen. Die Aktionen sind auf sechs Aktionskarten drauf, die so einem Uhrzeigersinn um den Stadtplan drumherum liegen. Wir machen tatsächlich immer eine Aktion pro Karte. Dafür hat dann jeder Spieler auch so einen Aktionsstein. Und das Besondere, die Karten, die liegen auch immer in zufälliger Reihenfolge. Es sind dieselben sechs Karten, aber die sind pro Spiel dann immer noch in anderer Reihenfolge, was auch das Spiel nochmal sehr verändert. Und das Besondere ist jetzt, dass die Zugreihenfolge sich quasi pro Karte ändert. Denn immer der Stein, der ganz rechts liegt auf den Karten und auch hier auf der Jahrestafel, der darf zuerst seinen Zug machen.
Also, und wie man schon sieht, also vermutlich sind dann die Aktionen auf der linken Seite dann etwas stärker.
Genau.
Und möchte man aber dann in der nächsten Runde früher dran sein, dann muss man vielleicht auch auf Aktionen verzichten.
Genau. Das ist immer eine Abwägung. Möchte ich jetzt die Aktion unbedingt machen und bin damit halt okay, dass ich dann auf der nächsten Karte mindestens eher später dran bin und dadurch irgendwie nicht so gute Sachen machen kann. Oder ist es mir halt wichtig, auf der übernächsten Karte zum Beispiel dringend was zu machen, dann muss ich hier halt eher mich weiter vorne hinsetzen. Man kann aber auch tatsächlich, also wenn wir das mal so ein bisschen simulieren, man kann tatsächlich auch benachbarte Aktionen machen oder Aktionen, auf denen man nicht ist, muss dafür aber extra Dollar zahlen. Also in dem Fall, Türkis könnte auch die, Lila könnte auch die türkise Aktion machen, müsste $2 extra zahlen. Orange könnte auch die türkise Aktion machen, muss aber dann $4 direkt extra zahlen.
Verstehe. Gut, was macht man so ungefähr mit diesen Aktionen?
Genau, mit den Aktionen gibt es schon eine Aktion, wo ich mir eben neues Material holen muss. Das ist dargestellt durch die Häuser. Ich brauche, wenn ich Häuser bauen will, natürlich auch noch Baugenehmigungen. Das wäre da vorne die Aktion. Die Baugenehmigungskarten geben dann auch vor, auf welchen Grundstücken ich bauen muss. Wenn ich mit einer Karte baue, ist es ganz simpel. Dann ist da eine Zahl und eine Farbe drauf. Die muss halt auch auf dem Spielplan drauf sein und noch frei sein.
Mhm.
Ich kann auch zwei Baugenehmigungen kombinieren. Dann habe ich, was Zahlen und Farbe angeht, mehr Auswahl. Indem ich die kombiniere. Und wenn ich es dann schaffe, beim Bauen mit den beiden Baugenehmigungen auch noch zwei gleiche Symbole zu haben, da unten, dann kann ich mir die entsprechende Stadtentwicklung noch nehmen. Es gibt insgesamt 4 Stadtentwicklungen, die haben alle kleine andere Mechanismen. Also bei der Straßenbeleuchtung zum Beispiel ist so eine AZ-Collection, je mehr, desto besser. Die Parks werden immer wertvoller. Hydranten sind immer 2 Siegpunkte und die Straßenbahnen sind zwar 3 Siegpunkte, ich muss aber direkt einen Dollar zahlen, wenn ich mir die nehme.
Genau. So, und dann sehen wir hier noch so ein paar Bauschuttplättchen. Was hat es damit auf sich?
Genau. Es gibt auch noch Schutt. Wenn man unbedingt auf dem Feld bauen will, muss man den Schutt auch natürlich vorher entfernen. Das kostet extra Geld, bringt einem aber tatsächlich hier auf dieser Entwicklungstafel dann immer Punkte, indem man mit seinem Marker nach oben geht. Es gibt noch eine Aktion auch, um Schutt zu entfernen. Wenn man also, weil auch teilweise die Schuttmarker, die können auch Siegpunkte wert sein, dann mache ich vielleicht die Aktion auch ohne, dass ich baue. Und wenn ich natürlich nicht genügend Geld habe, um Schutt zu entfernen, dann habe ich auch nur Felder zur Verfügung, wo kein Schutt liegt.
Sehr gut. Und jetzt haben wir schon ein bisschen über das Spiel geredet und wir haben immer noch hier Plättchen und Karten übrig. Kannst du so kurz umreißen, was man damit noch macht?
Genau. Also wir hatten noch natürlich dann die Bauaktion, das ist hier der Kran dargestellt. Bauen wird auch pro Runde, also jede Runde ist ein Jahr. Pro Runde wird es dann ein bisschen teurer, das Bauen auch, weil ja die Nachfrage natürlich groß ist. Wir haben jetzt auch noch Aufgaben. Da gibt es einmal öffentliche Aufgaben, die liegen zufällig am Anfang 3 Stück aus. Die können wir alle erfüllen und da vergleichen wir uns dann ein bisschen. Für Platz 1 bis 4 gibt es dann entsprechend Punkte. Und wir haben auch noch private Ausschreibungen, nennen wir die. Die kriegt man am Anfang eine, die kennen die anderen Spieler auch nicht. Und im Laufe des Spiels kann man auf offen ausliegenden sich auch zusätzliche noch nehmen. Und die kann man dann nur selbst erfüllen, da gibt es nur für einen Selbstpunkte. Und die beziehen sich dann oft auf Anforderungen, dass die Häuser gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen. Also bei der Karte hier zum Beispiel bräuchten wir freistehende Häuser. Oder bei der Karte brauchen wir ein Haus, was ein Nachbar hat, der eine andere Spielerfarbe ist. Also da kann man dann wirklich viel, viel taktieren und viel optimieren, um am Ende damit der größten Punkteausbeute.
So, und ich schätze mal, eine Runde geht dann, bis wir einmal rum sind.
Genau.
Um das Board. Wie viele Runden spielen wir dann ungefähr?
Wir spielen maximal 6 Runden. Es kann früher zu Ende sein, wenn ein Spieler es schafft, alle seine 8 Häuser zu bauen. Dann kriegt er auch noch hier diese beste Baumeister. Ausschreibung und dann wäre auch die aktuelle Karte tatsächlich
okay,
das Spielende.
Also auch so alternative Spielendebedingungen sind mit drin.
Genau. Perfekt. Damit auch da wieder taktisch kann es vielleicht auch Sinn ergeben, vielleicht irgendwann mal auch schneller zu bauen, immer nur mit einer Baugenehmigung statt mit 2, damit man halt den anderen Chancen wegnimmt und vielleicht auch die schöne Ausschreibung noch bekommt.
Gut, sehr schön. Ja, dann springen wir ein paar Jahre in die Zukunft, nicht von uns aus gesehen, aber wir gehen ins Jahr 1923 zum Cotton Club. Worum geht es hier in dem Spiel?
Genau, beim Cotton Club geht es um den namensgebenden Cotton Club. Das war ein Jazzclub, der 1923 gegründet wurde von einem, es ist zu Zeiten der Prohibition in Amerika, von einem Gangster, der eigentlich in Ruhe seinen Alkohol schmuggeln wollte und da sein Business hochziehen wollte. Das hat er in New York, in Harlem, diesen Club gegründet. Weil er natürlich seinen Ertrag optimieren wollte, hat er von den Künstlern eher viele, vor allem schwarze, günstige, eher unbekannte Künstler noch zu der Zeit engagiert. Womit er nicht ganz, glaube ich, gerechnet hat, ist, dass die einfach fantastische Kunst abgeliefert haben und vielleicht auch ein bisschen durch den Alkohol bedingt dann die entsprechenden Berühmtheiten tatsächlich in den Club geströmt sind und das auf einmal so die High Society anwesend war und das war the place to be.
Ja, also ich habe tatsächlich auch schon einen ersten Blick auf euer Spiel werfen können und habe schon gesehen, ich interessiere mich auch privat so ein bisschen für diese Ära und man erkennt dann so ein paar Persönlichkeiten darauf, die auch sehr gut getroffen sind. Man erkennt die Namen, kann die vielleicht nicht immer zuordnen, ne? Aber hier in dem Fall, in dem Setting sind alle im Cotton Club.
Genau.
Und was machen alle, diese Personen hier oder was machen wir als Spieler in diesem Cotton Club?
Genau, also kurz noch, alle Personen, reale Personen. Wir machen auch aktuell über Instagram so eine Reihe, wo wir aktuell die Künstler in den Fokus stellen. Da gibt es so ein kleines 2-3-minütiges Video, wo wir so ein bisschen die Biografie von denen aufgreifen, untermalen. Auch in der Regel, auch bei allen Spielen wieder aus der Jahrhundertreihe, immer ist viel über das Thema drin. Also Kurzbiografien zu allen Leuten sind drin, wenn du die also noch genauer kennenlernen willst. Oder
kann man
noch
was dazu lernen.
Genau, wenn man auch diesen ersten Eindruck so, ich glaube, der hat doch irgendwas in die Richtung gemacht, dann hat man das direkt zur Hand. Genau. Wir als Spieler machen jetzt, wir leiten unseren eigenen Jazzclub. Wir wollen natürlich, dass das auch der berühmteste Jazzclub aller Zeiten wird. Und das kriegen wir hin, indem wir eben uns vor allem auf die Berühmtheiten konzentrieren, denn die geben dann das Ansehen, die Siegpunkte für den Club.
Okay. Und die müssen wir dann also in unseren Club locken?
Die müssen wir in unseren Club locken, genau. Die Grundmechanik vom Spiel ist ein Worker Placement.
Ja.
Also jeder von uns, ich nehme den mal so in die Hand, hat hier so 3 Geschäftspartner zu Rundenbeginn. Heißt also 3 Aktionen. Pro Aktion, pro Zug nimmt man einen Geschäftspartner und setzt ihn dann auf eines der entsprechenden Aktionsfelder. Diese Aktionsfelder sind dann immer den Spalten zugeordnet. Da liegen normal auch noch ein paar mehr Karten. In den Spalten haben wir dann die Themen, hier oben geht es so ein bisschen infrastrukturelle Verbesserungen vom Club, sind Einmaleffekte meistens. Hier haben wir die Gangster, die bringen halt die gewisse Überzeugungskraft und den Schutz für den Club. Die Gangster wiederum brauche ich auch teilweise, wenn ich eben höherwertigen, wertvolleren Alkohol schmuggeln will. Das haben wir also in der Reihe. Danach kommen die Künstler und ganz unten haben wir die Berühmtheiten. Die 4 oberen Reihen, die zahlen wir mit Dollar. Das haben wir hier auf unserer Clubkarte, unseren persönlichen Vorrat. Dollar gibt es am runden Ende immer zusätzlich eine gewisse Menge und zusätzlich nochmal, was wir gesammelt haben mit den Symbolen in unserem Club.
Gut. Und wir sehen schon so kleine Alkohol-Schnapsfläschchen, Zeit der Prohibition, Instrumentsymbole. Was hat es dann damit auf sich?
Genau, das ist wichtig für die Berühmtheiten, denn die wiederum muss ich mit Einfluss in meinen Club locken. Den haben wir hier auf der Leiste dann. Den Einfluss, den kriege ich durch Künstler und Alkohol zum Beispiel. Ich kann jetzt die Künstler, die Berühmtheiten, die haben alle gewisse Vorlieben. Ne, der eine mag Bier, der andere mag Wein, der eine hört gern Musik, der andere sieht lieber Tanz. Wenn ich jetzt die Vorlieben von diesen Künstlern erfülle, also für jedes Symbol, was ich von den Symbolen, die der Künstler möchte, in meinem Club habe, kann ich seine Einflusskosten reduzieren. Der geht also lieber gerne in meinen Club, weil er weiß, da kriegt er das, was er gerne möchte. Genau, und deswegen muss ich eben im Spielverlauf meinen Club immer weiter ausbauen, möglichst viele Symbole sammeln, die dann eben mir ermöglichen, relativ günstig dann an die Berühmtheiten ranzukommen.
So, und darüber sammeln wir dann die Siegpunkte. Wie viele Runden geht es dann genau?
Es geht 6 Runden.
Ja.
Das ist vorgegeben durch die Anzahl an Ereignissen. Es gibt ab der 2. Runde nämlich Ereignisse im Spiel. Da gibt es dann immer ein zufälliges vom Spiel. Die werden erstmal verdeckt, liegen die dann bei Rundenbeginn. Jeder Spieler kann dann in der Runde entscheiden, ob er eins seiner Ereignisse, das er am Anfang ausgewählt hat, dazulegt. Und bei Rundenende werden die dann aufgedeckt und abgehandelt. Es gäbe noch eine Aktion, wo man sich während der Runde die Ereignisse auch angucken kann, um vielleicht schon ein bisschen zu wissen, was einen da erwartet. Und bei den Ereignissen ist es so, da ist teilweise, werden einfach gewisse Symbole nochmal belohnt oder, was wir jetzt hier vor allem aufgedeckt haben, Ereignisse, die dann immer gucken, wer hat am meisten, wer hat am wenigsten von etwas. Das gibt dann Boni, das gibt dann Mali. Oder hier bei der Einbruchswelle, wenn ich ganz ohne Schutz, ganz ohne ja, Gangster in meinem Club hantiere, dann wird mir direkt eingebrochen und mir wird einiges von meinem Einkommen wieder weggenommen.
Sehr schön. Also man sieht auch wieder ein sehr thematisches Spiel. Verschiedener könnten die Themen gar nicht sein. Ja, und so sind auch die ersten beiden Einträge aus eurer Jahrhundertreihe ja auch sehr verschieden. Sixtinische Kapelle oder die ISS, ein Forschungsthema. Da würde ich sagen, wenn ihr auf der Spiel in Essen seid, besucht doch gerne mal Biebersteinspiele. Wo kann man euch finden?
Uns findet man in Halle 4, C215, relativ nah bei der Galerie. Wenn man da von der Ecke kommt, haben wir einen schönen großen Stand mit ordentlich Spieltischen aufgebaut, auch ein paar Präsentationstische. Da findet man uns.
Und auch im Internet, eure Website, ihr habt einen Online-Shop, glaube ich.
Genau, wir haben einen Online-Shop, wir haben, wie gesagt, schon einen schönen Instagram, den wir mit schönen Content füllen. Zu Cotton Club haben wir auch noch eine Playlist gemacht, die man über verschiedene Streaming-Dienste sich anhören kann, eben mit Musik von den Künstlern.
Perfekt. Also, dann hat man neben dem Spielen auch noch ein bisschen Beschäftigung. Zum einen lernt man was dazu, man kann sich die Musik anhören. Und wer es selber nicht schafft, auf die Spiel nach Essen zu fahren dieses Jahr, kann sich dann nochmal auf eurer Website dann informieren. Und vielleicht hat ja unser Video euch auch geholfen, einen ersten Eindruck zu diesen Spielen zu gewinnen. Dann danke ich dir, Sven.
Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank, dass Biebersteinspiele heute hier war bei uns am Stand. Und wir wünschen euch noch weiterhin viel Erfolg mit euren Spielen.
Ja, danke dir und gerne wieder.
Danke.